Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Marina Abramović lässt Maria Callas 7 Tode sterben. Hier gibt's die allererste Premierenkritik. Die Leitung der Universität für Theater und Filmkunst in Budapest ist geschlossen zurückgetreten. Sie erfahren warum. Und die ersten Zeugen im Prozess gegen den Attentäter von Halle haben ausgesagt. Maria Callas, La Divina, die göttliche Sopranistin mit den unglücklichen Lieben. Im April geplant hat die Bayerische Staatsoper heute Abend die neue Spielzeit mit einem Opernprojekt eröffnet, das Die 7 Tode der Maria Callas heißt und von Marina Abramović stammt, der Performance-Künstlerin, die sich mit dem Schmerz auskennt. Er gehört zu ihrer Kunst.
In ihrer Arbeit hatte Maria Callas diese unglaubliche Selbstkontrolle und diese unglaubliche Disziplin. Das Problem war, als sie sich in Onassis verliebte, verlor sie das alles an die Liebe. Und sie hatte keine Disziplin mehr, nicht mehr diese Stimme in ihrer Arbeit. Und das war schließlich ihr Absturz.
Marina Abramović, sie hat ein All-Inclusive-Paket nach München mitgebracht und ist selbst natürlich auch dabei. Seven Death of Maria Callas. Jon Florian Fuchs war bei der Uraufführung in München. Mit welchem Bild beginnt der Abend?
Nun, der Abend beginnt mit Marina Abramović alias Maria Callas in einem Bett. Sie ist dort regungslos, ganz, ganz ruhig, ist fein ausgeleuchtet. Die nächste Stunde bleibt sie auch in diesem Bett liegen und bewegt sich also überhaupt nicht. Und dann beginnt der Auftritt einer Opernsängerin, die zunächst den Tod von Violetta Valeri, Giuseppe Verdi, La Traviata, präsentiert, singt diese große Arie. Und dazu gibt es ein paar Videoprojektionen, am Anfang zunächst eher düstere Wolkenbilder.
7 Sängerinnen, Sie haben es schon gesagt, sind in den Callas-Partien aus, ich sag's nochmal, In Toto, La Traviata, Otello, Tosca, Madame Butterfly, Carmen, Lucia de Lammermoor und Norma zu hören. Mhm. Was macht jetzt der amerikanische Schauspieler William Dafoe?
Ah, der macht relativ viel, allerdings nur auf einem großen Film. Das Konzept ist tatsächlich so, dass die tote Callas auf ihr Leben zurückblickt, auf ihre künstlerische Biografie und eben für sie ganz zentrale Partien, die alle mit dem Tod zu tun haben, gleichsam nochmal erinnert. Und so sehen wir also immer ganz vorne eine Sängerin kommen, wirklich 7 Sängerinnen für 7 Partien mit dieser jeweiligen Sterbeszene. Und dazu gibt es eben die im Bett liegende Marina Abramović, bewegungslos, und einen Film, der zeigt eben mal ganz, was ich schon sagte, so Geschichten wie Wolken, wie Feuer, aber es gibt auch konkrete Handlungen. Es gibt zum Beispiel Paarbeziehungen. Da kommt dann eben schon William Dafoe in verschiedenen Partien mit ins Spiel. Das heißt, man sieht eben bedrohliche Szenarios. Es gibt eine apokalyptische Situation, wo die beiden dann durch eine merkwürdige Landschaft irren mit so Raumanzügen fast schon. Da ist offenbar Giftgas oder irgendetwas in der Atmosphäre und dann reißt sich im Film, da ist dann Marina Abramović auch öfters zu sehen, reißt sich diesen Umhang ab, diesen Anzug, und stirbt dann praktisch ja buchstäblich an Atemnot, sodass es da auch immer wieder zu den wirklichen Sterbeszenen in der Oper inhaltlich leichte Konnotationen gibt, aber die sind doch insgesamt überwiegend sehr, sehr assoziativ. Und mit der Callas hat das insofern dann vor allen Dingen bei Lucia di Lammermoor zu tun, weil da sehen wir eine Frau, die auf ihren Spiegel einschlägt, die Dinge zertrümmert. Also da kann man auch konkret dann an Maria Callas und ihre, ja, glücklosen Liebschaften denken und die große Lebensfrustration, die es bei ihr immer wieder gab.
Aber konkreter wird das nicht.
Konkreter wird das nicht. Es gibt dann allerdings nach einer Stunde gibt es dann einen Bruch. Es wird etwas länger dunkel, ein Umbau. Und dann kommt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer vielmehr, und zwar aus einem Hotel in Paris, dem Sterbezimmer von Maria Callas. Dort ist nun wieder Abramowitsch, und das ist so, dass also hier jetzt ein bisschen performt wird. Das heißt, sie hat einen Text, der vom Band kommt. Sie hat auch zwischen den einzelnen Szenen am Anfang hat sie immer Texte, die sie spricht. Dazu gibt es von Marko Nikodiewicz neue Musik, so Klangflächen, Elektronisches. Wir haben das ein bisschen angedeutet auch schon gehört. Da spricht dann Abramowitsch, und dazwischen gibt es die regulären Stücke, wie man sie kennt, tatsächlich einfach vom großen Orchester gespielt. Und dieser zweite, knapp halbstündige Teil, da sagt sie zum Beispiel 1, 2, 3, 4 und geht dann wirklich 4 Schritte im Raum. Das heißt, das ist ein durchaus privat bleibendes Ritual, dem sie da folgt. Am Ende verschwindet sie ins Licht durch eine Tür auf der rechten Seite. Und die 7 Sängerinnen, das ist wirklich sehr charmant, die 7 Sängerinnen von vorher kommen als Putztruppe nun in dieses Zimmer, machen alles sauber, verhängen es dann mit schwarzen Tüchern. Das heißt, das ist wirklich der endgültige Abschied. Und dann kommt noch ein letztes Mal Abramowitsch in einem unfassbar glitzernden Kleid. Und dann wird Casta Diva, die berühmte Norma-Arie, vom Band gespielt mit ein bisschen Live-Begleitung, vor allen Dingen durch die Streicher des Orchesters. Das ist sehr, sehr berührend. Das Problem an diesem Abend ist ein bisschen, dass es doch ein sehr privater Kosmos ist von Abramowitsch, den wir hier einfach präsentiert bekommen. Das heißt, jemand, der sich mit dem Werk von ihr nicht auskennt und auch nur grob weiß, worum es bei Maria Callas geht, der ist doch ein bisschen verloren. Auf der anderen Seite hat das schon eine große ästhetische Wirkung. Ich habe vor ein paar Jahren dieses Projekt Life and Death of Marina Abramowitsch gesehen. Das hat Robert Wilson inszeniert. Und da muss ich sagen, war mehr Energie, das war konziser, da kam einfach mehr Kraft rüber. So hatte man doch gerade in dem ersten langen Teil oft das Problem, dass man sich dann konzentriert hat auf eben die Schlafende, die die regungslose Abramowitsch und daneben diese Sängerin, die aber eigentlich sehr standardmäßig diese Partien und auch nicht immer technisch sehr gut gesungen haben.
Verstehe ich Sie richtig? Eigentlich geht es mehr um Marina als um Maria?
Das ist genau der Punkt. Also das ist das Zentrale daran. Es geht um die Obsession von Abramowitsch mit Maria Callas als Figur, als Sängerin, aber auch, denke ich, als, ja, vielleicht auch als mythologisches Konzept. Sie ist, Abramowitsch, ja in letzter Zeit zunehmend immer weiter am sehr konzentrierten Ritualhaften in ihrem Theater. Also da gibt es nichts mehr von großen Aktionen wie früher mit Blut, mit Körperflüssigkeit, mit Aggression. Das ist alles etwas sehr, sehr Ruhiges, auf das man sich einlassen muss. Es geht ein bisschen hier an die Grenze des Kitsches. Ich will mal sagen, an die Grenze dann auch am Schluss. Und das finde ich schade. Also irgendwie meine ich, es hätte noch mal jemand auch dramaturgisch drüber schauen sollen und vielleicht eben sogar ein kleines bisschen mit Abramowitsch noch mal szenisch arbeiten sollen. Wobei sie ja immer diejenige ist, die mit allen anderen arbeitet, sodass der Abend letztlich so ein bisschen doch ein Energieproblem hat und so ein, ja, ein wirklich interessanter, aber ein etwas merkwürdiger Zwitter ist auch zwischen allen Genres. Es ist weder ein richtiges Musiktheater noch so eine Musikinstallation. Es ist wirklich eine Mischung aus allen möglichen Facetten. Schön war es wieder, ein Orchester zu hören unter Joel Gamzu, das Bayerische Staatsorchester, das sehr schön gespielt hat, in riesigem Corona-Abstand auf der Bühne. Die ersten Reihen im Parkett sind ausgebaut worden. Wir hatten ja jetzt heute, dank Herrn Söder, kurzfristig 500 statt 200 Leute, die diese Veranstaltung sehen konnten. Die Staatsoper hat fast 2000 Plätze, sodass ich also einsam im zweiten Rang war. Und auch das ist natürlich so ein etwas merkwürdiges und durchaus auch dann konzentriertes Bild, wenn man sich auf jeden Zuschauer, jede Zuschauerin einzeln konzentrieren kann in diesem Saal.
Ja, und Florian Fuchs, nach der Uraufführung von 7 Deaths of Maria Callas in der Bayerischen Staatsoper, eine Koproduktion mit Opernhäusern in Athen, Berlin, Florenz und Paris, und das schon mal für alle, die in München sind. Die nächsten Vorstellungen sind ausverkauft. Anfang August hat Fazit im Gespräch mit dem in Budapest lebenden Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste über die Universität für Theater- und Filmkunst in der ungarischen Hauptstadt gesprochen. Vor 5 Wochen haderten die Mitarbeiter noch, wie sie sich dazu verhalten sollten, dass die Regierung von Viktor Orbán am 1. September, also heute, einem neuen Kuratorium die Entscheidungsmacht übergeben wird. Nun ist die gesamte Führung der Hochschule und mit ihr einige Lehrkräfte aus Protest zurückgetreten. Auch der Regisseur und Bühnenbildner Viktor Bodo.
Ich will nicht die Uni betreten, bis die Autonomie nicht wiederhergestellt ist. Ich glaube kein Wort der Leute, die von einem Umbau sprechen und jetzt die Führung einer Hochschule mit so aggressiven und zynischen Maßnahmen und in einer so dilettantischen Art und Weise erledigen.
Viel Applaus auf der Straße. Wilhelm Droste verfolgt weiter, was rund um die Universität für Theater- und Filmkunst passiert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ist die Uni noch immer von Studierenden besetzt?
Ja, ich bin gerade noch mal vorbeigefahren, weil ich auch Angst habe, ob es wirklich dann zu einer gewalttätigen Räumung kommt. Nein, noch ist die Universität in Hand von 250 Studenten, die sich gegenseitig ablösen und von außen auch sehr solidarisch versorgt und unterstützt werden. Die haben heute um 4 herum so eine Pressekonferenz, kann man das nicht nennen. Das war eigentlich eher ein Verlesen von Thesen, 13 Forderungen haben sie abgehalten und die entsprechen sehr genau dem, was gerade Viktor Bodo auch gesagt hat. Also solange es keine Garantie für Autonomie gibt, sind wir nicht bereit, an dieser Hochschule zu studieren. Also das ist eine klare Kampfansage an den Versuch, alles umzukrempeln.
Nochmal zur augenblicklichen Situation. Wie sieht's da rund ums Gebäude aus?
Das ist eine sehr belebte Straße, die hat den symbolischen Namen Vosutca, die Eisenstraße. Und jetzt geht es darum, wirklich so einen eisernen Widerstand dort aufzubauen. Gestern Abend waren da mehrere tausend Leute, weil eigentlich sollte der Abschied von der alten Universität, bis Ende August gab es ja noch die alte Universität, gefeiert werden und auch betrauert werden. Das Ganze war dann aber tatsächlich, weil die Leute spürten, dass sie sehr solidarisch sind, war das eine sehr, sehr gut gelaunte Veranstaltung. Und die ist dann übergegangen. Um Mitternacht wurde dann die Besetzung erklärt, weil man diese neue Universität kategorisch ablehnt.
Was genau heißt das denn? Oder könnte es heißen?
Ja, das heißt eben auch die Bestimmung darüber, dass die Universität selber bestimmt, welche Lehrer welche Kurse anbieten, dass man einfach eine Souveränität auch im Unterricht selber hat. Und dass man nicht bereit ist, sich von außen sozusagen ein neues Konzept, was sehr stark politisch geprägt ist, weil es eindeutig wirklich die Staatspartei, die Fidesz-Partei hat dieses neue Gremium, dieses Kuratorium bestellt, um im Grunde genommen die Herrschaft über diese Universität zu übernehmen. Und das sind eben viele, die ganze Führung, aber auch viele sehr wichtige Lehrende nicht bereit zu akzeptieren. Und sie werden so lange dort nicht unterrichten, solange nicht wieder die Selbstbestimmung hergestellt ist.
Wie reagieren denn oder wie berichten die Medien in Ungarn darüber?
Ja, das ist frappant. Ich habe gerade noch mal die Radionachrichten gehört und die entsprechen sehr haarscharf den Fernsehnachrichten. Die ignorieren das Thema. Also das gibt es nicht. Während die Internetkanäle voll sind, jede zweite Nachricht beschäftigt sich damit. International ist es ein riesiges Thema. Das heißt eben auch, es ist eigentlich dem Staatsapparat in der Form, wie es im Moment läuft, peinlich, dass eine gesamte Universität praktisch die Universität verlässt und nicht bereit ist, unter den Bedingungen zu arbeiten, die die Politik diktiert.
Könnte es nicht aber auch sein, dass die Regierung sich die Hände reibt, weil sie ohne eigenes Zutun Unliebsame sozusagen aus dem Weg geräumt hat, weil sie von alleine gegangen sind?
Das ist einerseits richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass es sehr problematisch wird, dass einfach keine Studenten da sein werden, weil die mit gleicher oder vielleicht sogar noch leidenschaftlicherer Heftigkeit diese ganze Geschichte aufgekündigt haben. Dieses Kuratorium soll zurücktreten. Der alte Senat, der früher bestimmte, was an der Universität geschah, der soll wieder eintreten. Dann haben sie vielleicht diesen Triumph, dass sie alle Lehrer verjagt haben, aber sie haben auch alle Studenten verjagt. Und man kann ohne Studenten auch keine Universität machen.
Würde es zu weit gehen, zu fragen, ob die Oppositionsarbeit in Belarus, die einen langen Atem gegen Lukaschenko beweist, vielleicht auch die Studierenden in diesem Fall motiviert hat? Oder ist das tatsächlich eine innerungarische Geschichte?
Ja, ich merke das selbst, wenn ich so durchs Facebook wandere, dass man häufig gar nicht mehr richtig unterscheiden kann, was sind jetzt weißrussische Bilder und was sind ungarische Bilder. Ich denke schon, dass der Geist ein ähnlicher ist. Und es geht auch tatsächlich jetzt um langen Atem. Also gerade so eine Besetzung, die funktioniert dann in den ersten 3 Tagen prima und wird dann natürlich irgendwie sehr schwer aufrechtzuerhalten sein. Beflügelt, glaube ich, wird das Ganze schon gegenseitig. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Wer da irgendwie Rückgrat hat, der steht jetzt auf oder er versucht irgendwie zumindest solidarisch zu sein, noch mit seinen Studenten. Es wird ein ganz, ganz schwieriger Herbst. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergehen wird. Im Moment ist das so, dass man auch irgendwie merkt, dass es so eine Ansteckungskraft hat, dass viele Leute auch jetzt mutiger werden. Langsam melden sich auch mehr und mehr die Leute, die sich solidarisieren. Bislang war frustrierend, dass die anderen Universitäten noch nicht eindeutig sich identifiziert haben mit diesem Kampf, weil Freiheit von Forschung und Lehre betrifft ja nicht nur die Film- und Theaterleute. Aber auch da kommt allmählich etwas in Bewegung.
Der Literaturwissenschaftler Wilhelm Droste in Budapest. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
Ja, wünsche ich Ihnen auch.
3 Zeugen des Anschlags auf die Synagoge in Halle an Yom Kippur vor einem Jahr. Sie waren heute vom Gericht eingeladen, ihre Aussagen im Prozess gegen den angeklagten Antisemiten und Rechtsextremisten Stefan B. zu machen, der wegen zweifachen Mordes angeklagt ist. In Zusammenarbeit mit dem Bündnis Solidarität mit den Betroffenen, keine Bühne dem Täter, hat die Autorin Esther Dischereit nicht nur den NSU-Prozess verfolgt, sondern ist jetzt auch Beobachterin des Verfahrens in Magdeburg. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie die 3 Zeugen heute erlebt? Sehr aufgeregt, sehr angefasst?
Ich war sehr aufgeregt eigentlich. Ihre Aussagen waren sehr bewegend, sehr bewegend. Sie waren alle 3 außerordentlich klar und außerordentlich bewusst. Und es war deutlich, dass sie nicht zulassen würden, sie nicht in ihrer Person und in ihrer Jüdischkeit zu sehen, sondern nur als Opfer. Es war vollkommen klar, dass sie da auch stehen wollten als jüdische Menschen, die auch ihr Jüdischsein vertreten und dafür einstehen. Und das war eben teils in sehr, sehr bewegenden Worten. Die erste Zeugin sagte, erstens, sie hat sich auf ihren Großvater bezogen, der Auschwitz überlebt hat und erzählt, dass er jedes Jahr an Yom Kippur die Kinder zu segnen pflegte. Und sie hat diesen Segen in diesen Gerichtssaal gebracht und dort gesprochen. Und am Ende sagte sie, ich spreche nicht mit dem Täter, aber eins will ich klarstellen. Er hat sich mit der falschen Person angelegt, mit der falschen Familie und mit dem falschen jüdischen Volk. Und das möchte sie hier sagen. Und die Schmerzen und Traumatisierung, die sie bis dahin erlitten hat, sie wird mit diesem Tag zu Ende sein.
Wie hat der Angeklagte darauf reagiert? Wie haben Sie ihn gesehen während dieser Zeugenaussagen?
Der Angeklagte hat schon die ganze Zeit immer wieder an völlig unpassenden Stellen gelacht. Immer wenn von Holocaust die Rede war, das wurde dann von den AnwältInnen der Nebenklage auch sehr deutlich kritisiert, dass das keinen Platz haben kann im Gerichtssaal.
Der Richter ist nicht eingestritten?
Die Richterin hat nach Kräften dem auch Einhalt geboten, ihn immer wieder darauf hingewiesen, dass er auch des Saales verwiesen werden kann, dass sie sich hier um ein Gericht handelt und nicht um ein Theater. Und sie wollte auch nicht zulassen, dass Zeuginnen beleidigt werden. An einer Stelle hat eine Zeugin sehr bewegend gesagt: Ich komme nicht darüber hinweg, dass Jana L. und Kevin S. an meiner Stadt gestorben sind. Also Schuld durch Überleben, das ist PTSD, ein Posttraumatic Stress Disorder. Und sie sagte dann wörtlich: ich wäre erschossen worden. Und da war sich doch dieser Angeklagte, also wirklich, ich möchte das gar nicht wiederholen. Und es war schon deutlich, dass die Nebenklageanwältinnen hier darauf bestanden haben, dass auch sein Verhalten nach der Tat für die Strafzumessung noch relevant sein kann, weil es einen Unterschied macht, ob er einfach Parolen anhängt, antisemitische Verschwörungstheorien in die Welt setzt oder ganz konkret auch Personen weiterhin nach dem Leben trachten möchte.
Glauben Sie, dass der Angeklagte sich zum Beispiel auch heute mit seinem Verhalten eine Bühne schafft, sich selbst inszeniert, oder ist der Gerichtssaal womöglich zwangsläufig eine Bühne, auch für diesen Angeklagten?
Eine Problematik, die ich insgesamt bei den Verfahren sehe, ist, dass die Zeuginnen und Überlebenden überhaupt erst relativ spät ins Verfahren eingeführt werden. Da hat er dann schon eine Bühne gehabt. Aber es ist heute sicher so gewesen, dass das der Tag der Überlebenden ist und auch weitere werden folgen. Und es ist auch besonders wichtig, dass die Menschen, wenn sie dort kommen und sich dem aussetzen, unterstützt werden. Also unterstützt werden durch Anteilnahme, durch Berichterstattung, durch Menschen, die im Gericht da sind. Es hat zum Beispiel der Vorbeter der jüdischen Gemeinde von Halle auch erzählt, wie sehr es ihn getröstet hat, nach dem Anschlag zum Gebet zu kommen am Freitag. Und er wollte einfach in dieser Situation wieder mit der Gemeinde zusammenkommen. Und er sagt, er glaubte es nicht. Er glaubte es nicht. So viele Menschen waren gekommen, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Und er sagte auch, er war verunsichert und er hat überlegt, ob Deutschland der richtige Platz für ihn und seine Familie ist. In diesem Fall geht es um jemanden, der im Zusammenhang der russischen Kontingentflüchtlinge in den 90er Jahren eingewandert war. Und er ist eben durch diese Unterstützung auch sicher geworden, zu sagen, wir bleiben. Und das hat er dem Angeklagten übrigens ganz direkt auch gesagt. Was willst du? Wir bleiben. Jüdisches Leben ist stärker als das.
Wie geht es Ihnen?
Ja, mich erschüttert das natürlich. Mich erschüttert das und ich denke natürlich an die vielen, vielen Menschen, die in der ersten und zweiten Generation nach dem Holocaust keine Unterstützung hatten, keine therapeutische Begleitung und in der Regel auch gar keine öffentliche Anteilnahme. Das ist ja überhaupt erst sehr spät entstanden. Und das ist für mich eben auch ein Grund da zu sein, das ist sozusagen etwas, ja, was ich nicht geben konnte, als es die älteren Menschen gebraucht hätten.
Die Autorin, Essayistin und Prozessbeobachterin Esther Dischereit, danke, dass Sie hier waren.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Mit Christian Redl.
Die französische Satirezeitung Charlie Hebdo will ein weiteres Mal die umstrittenen Mohammed-Karikaturen abdrucken. Dazu wird morgen eine Sonderausgabe erscheinen. Dann beginnt der Prozess im Zusammenhang mit dem islamistischen Anschlag auf die Redaktion vor 5 Jahren. 2005 hatte die dänische Zeitung Jyllands-Posten 12 Zeichnungen des islamischen Propheten veröffentlicht. Ein Jahr später druckte Charlie Hebdo sie nach und zog damit ebenfalls die Wut muslimischer Extremisten auf sich. Am 7. Januar 2015 drangen 2 Bewaffnete in die Redaktionsräume von Charlie Hebdo ein. Sie ermordeten 12 Menschen. Die Berlinale hat ihre Pläne für einen genderneutralen Schauspielpreis gegen Kritik verteidigt. Das Gleichstellungsbündnis Pro Quote Film hatte den neuen Preis als ein Feigenblatt für Innovation bezeichnet. Die Berlinale sei von Gendergerechtigkeit weit entfernt, sagte die Vorsitzende Barbara Rohm. Ihren Vorschlag, einen Preis für gendersensible Darstellung zu schaffen, wies Berlinale-Chefin Mariette Rissenbeck im Deutschlandfunk Kultur zurück.
Natürlich ist in der Filmbranche generell keine Gleichstellung im Moment zwischen Frauen und Männern, aber man soll dann an der Basis anfangen und bei den Produktionsbedingungen, bei den Produktionsfirmen für mehr weibliche Beteiligung plädieren und jetzt nicht im Nachhinein, dann wenn die Filme entstanden sind, auf der Ebene einen Unterschied machen.
Bisher wurden die beste Darstellerin und der beste Darsteller auf der Berlinale geehrt. In Zukunft sollen silberne Bären für die beste Leistung in einer Haupt- und einer Nebenrolle vergeben werden. Kulturstaatsministerin Grütters hat im Kulturausschuss des Europäischen Parlaments die Ziele der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt. Mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie appellierte sie an die EU-Institutionen, Kultur und Medien gemeinsam wieder stark zu machen. Ein Schwerpunkt sei der Medienpluralismus. Die Krise habe gezeigt, wie wichtig verlässliche Informationen und wie anfällig die Mediensysteme seien, so Grütters. Im Bereich Kultur solle Geschlechtergerechtigkeit bei kultur- und medienpolitischen Maßnahmen der EU grundsätzlich mitgedacht werden. Der Fotograf Jürgen Schadeberg ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er gilt als Chronist der Apartheid in Südafrika. Sein Foto, das den Besuch von Nelson Mandela in seiner ehemaligen Gefängniszelle auf Robben Island zeigt, steht auf der Liste der 50 denkwürdigsten Bilder des 20. Jahrhunderts. Schadeberg wurde in Berlin geboren und ging 1950 nach Südafrika, wo er für das Lifestyle-Magazin Drum arbeitete. Sein Lebenswerk wurde unter anderem in dem Film Drum – Wahrheit um jeden Preis von 2004 gewürdigt.
Der 1. September 1939, heute vor 81 Jahren, da ließ Hitler die Wehrmacht in Polen einmarschieren und der Zweite Weltkrieg begann. In den Jahren bis zum 8. Mai 1945 verloren 6 Millionen Polen durch Nazi-Deutschland ihr Leben. Für die 10.000 polnischen Soldatinnen und Soldaten, die zusammen mit der Roten Armee in Berlin den Krieg beendeten, steht seit heute in der deutschen Hauptstadt ein Denkmal. Florian Kellermann, unser Korrespondent in Warschau, ist die Enthüllung in Anwesenheit von Veteranen in Polen registriert worden?
Ja, sie ist wahrgenommen worden und sie ist auch als Geste des guten Willens interpretiert worden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, das ist in Polen heute kein besonders großes Thema. Das ist hier eher am Rande notiert worden.
Warum?
Ja, es geht hier eben um Soldaten, die zwar Berlin mit befreit haben, aber es waren eben Soldaten dieser sogenannten ersten Armee des polnischen Militärs. Diese Armee passt einfach nicht so recht in den geschichtspolitischen Kontext, der heute in Polen vorherrschend ist. Denn das war eine Armee, die innerhalb der Roten Armee geschaffen worden ist, also die von der Sowjetunion ins Leben gerufen wurde. Ihre Kommandeure waren Kommunisten, zumindest waren sie solche dann nach dem Krieg, haben also in Polen und auch in der Sowjetunion Karriere gemacht. Und deswegen ist diese Armee jetzt nicht besonders wichtig, wenn die Polen auf ihre Geschichte schauen. Sie schauen dann eher auf die Heimatarmee, die ja den Aufstand in Warschau gegen die deutschen Besatzer organisiert und auch durchgeführt hat. Ein Beispiel dafür, das Warschauer Denkmal des Armeegründers Sigmund Berling sollte schon 2016 einem Gesetz zufolge entfernt werden, einem Dekommunisierungsgesetz sogenannten. Es ist dann aber auch ohnehin vom Sockel gestürzt worden von Unbekannten, ist zerborsten und auch nicht wieder aufgestellt worden.
Wartet man in Polen auf ein Mahnmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs, zu dem der Bundestag ja keine Mehrheit finden konnte bislang, weil der Einwand erhoben wird, man müsste dann ja auch an Tschechen, Ukrainer, Belarussen extra erinnern. Was halten die Polen davon?
Ja, also ein solches Denkmal wird von Intellektuellen aus allen Lagern befürwortet. Das betrifft nicht nur die Kreise der rechtskonservativen Regierungspartei PiS, wie man vielleicht meinen könnte in Deutschland, sondern es betrifft eben auch liberale Polen, Polen, die Deutschland gegenüber sehr wohlgesonnen und offen sind. Auch die meinen, in Deutschland werde einfach zu wenig gedacht der polnischen Opfer der Besatzungszeit und überhaupt diesen ganzen Ereignissen, die vor dem Holocaust liegen, also dieser Angriff auf Polen und dieser Vernichtungskrieg, der eben dort geführt worden ist, auch mit dem Hintergrund, dass die Nazis die Polen als Nation auslöschen wollten, das heißt die polnische Nation zerstören wollten, vielleicht nicht alle Polen umbringen, aber doch immerhin ihnen den Staat rauben und ihre Kultur rauben. Und das ist für sie eben auch der Grund zu sagen, es ist gerechtfertigt, ein Denkmal nur für Polen zu bauen, dass es eben etwas Besonderes war, der Krieg gegen Polen, dass er die Grundlage war für den Vernichtungskrieg im Osten und letztendlich auch für den Holocaust, der ja auf polnischem Boden stattgefunden hat.
Fazit hat ja viel über das Geschichtsbild der Peace-Regierung und die Konsequenzen berichtet. Würde so ein Denkmal der Peace also zuarbeiten?
Ich denke, die Peace würde das auf jeden Fall als ihren Erfolg verbuchen. Sie würde sagen, schaut her, unser Druck auf Deutschland hat auch mit dazu geführt, dass die Deutschen sich jetzt hier dazu bereit erklärt haben, so ein Denkmal zu bauen, dass sie also endlich unsere Opfer auch gedenken. Das muss man versuchen, schon ein bisschen zu verhindern. Man muss den Wind aus den Segeln nehmen, indem man eben auch das andere Lager in Polen mit ins Boot holt, wenn es tatsächlich dazu kommt, so ein Denkmal zu bauen, wenn es also dann auch konzipiert wird.
Wie kommt es denn in Polen überhaupt an, dass im Bundestag in Deutschland das Mahnmal nicht vorankommt?
Das führt tatsächlich zu viel Frust und da beklagen sich eben nicht nur die Peace-Kreise, sondern auch die deutschlandfreundlichen Polen. Sie haben den Eindruck, die Deutschen interessieren sich eben nicht genug für diese Geschichte. Da gab es jetzt auch noch mal vor kurzem ein Ereignis dazu. Der Architekturwettbewerb für das Exilmuseum ist entschieden worden. Das soll ja auch am Askanischen Platz gebaut werden in Berlin, also genau da, wo auch dieses Polendenkmal seinen Platz finden sollte. Und dieses Exilmuseum, wie sich jetzt herausstellt, wird eben sehr, sehr groß. Das heißt, das Gebäude wird den Platz auch mit beherrschen visuell. Außerdem wird auf der anderen Seite des Platzes das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung entstehen. Und da sagen viele Polen, das ist dann eigentlich schon zu viel, wenn dann auch nochmal so ein Denkmal da stünde. Das würde einfach untergehen in diesem Kontext. Und deswegen hat dieser Architekturwettbewerb für das Exilmuseum jetzt hier ein bisschen Konsternation ausgelöst unter vielen Polen.
Um die deutsch-polnischen Beziehungen steht es ja nicht mehr gut. Es hat 3 Monate gedauert, bis Polen erst gestern den deutschen Botschafter in Warschau akzeptiert hat. Kann nach all dem, was Sie gerade geschildert haben, das Mahnmal zum nächsten Zankapfel werden?
Also wenn das jetzt ewig hinausgeschoben wird, danach sieht es jetzt auch ein bisschen aus, dann ist es sicher ein Anlass für rechte Polen, die ohnehin Deutschland kritisch sehen, zu sagen, schaut her, die Deutschen gedenken wirklich allen möglichen Opfergruppen, nur eben nicht uns. Das ist eine Gefahr. Andererseits würde ich jetzt sagen, wenn man sieht an der Diskussion in Deutschland, dass die Zeit noch nicht reif ist für so ein Denkmal, dann ist das eben so. Und dann sollte man sowas eben auch erstmal ausdiskutieren und darf ein solches Projekt, denke ich, auf keinen Fall übers Knie brechen.
Sagt unser Polen-Korrespondent Florian Kellermann über Denkmale für polnische Sieger und Opfer in Berlin. Die Documenta in Kassel. Im übernächsten Jahr gibt es die 15. Ausgabe. Ein Institut, das alles ordnen und erforschen soll, was sich in mehr als 60 Documenta-Jahren angesammelt hat, ist gegründet. Aber für den Neubau gibt es keinen Platz mehr. Denn der Kasseler Stadtrat hat seinen eigenen Beschluss aufgehoben, nachdem sich über 7000 Bürger gegen das Grundstück nahe an Geschäften und Parkplätzen ausgesprochen hatten. Ludger Fittgau kommentiert.
Die Entscheidung des Kasseler Stadtparlamentes, das Documenta-Institut nicht auf dem Karlsplatz am Rathaus zu bauen, ist wegen des drohenden Bürgerbegehrens klug. Das hat auch der Soziologe Heinz Bude schon geahnt, der vor wenigen Wochen als Gründungsdirektor des Instituts vorgestellt worden ist. Zur Frage, was er von dem Standortstreit halte, antwortete er, er setze auf die Klugheit des Oberbürgermeisters und des Lokalparlamentes. Es gelte schließlich, einen jahrelangen Rechtsstreit zu vermeiden. Nun also beginnt die Standortsuche von vorne. Bis auf die Zeitverzögerung ist das nicht weiter schlimm. Denn schon vor dem jetzt wieder als Standort verworfenen Karlsplatz waren auch andere interessante Standorte im Gespräch, an denen man sich das Documenta-Forschungsinstitut gut vorstellen kann. Im migrantisch geprägten Viertel Kasseler Nordstadt etwa, einem Quartier im Umbruch, das mehr und mehr durch die wachsende Universität geprägt wird und auch schon einer der Standorte der letzten Documenta-Ausstellung war. Oder wie wäre es mit einem Bau am Fuße des weitläufigen UNESCO-Bergparks Wilhelmshöhe, der ohnehin bei gutem Wetter selbst in Corona-Zeiten viele tausende Kulturtouristen anzieht und manch Überraschendes zu bieten hat, unter anderem eine der größten Rembrandt-Sammlungen der Welt im Schloss Wilhelmshöhe. Die Straßenbahnverbindungen sowohl in die Nordstadt als auch zum UNESCO-Bergpark sind in Kassel hervorragend. Daran scheitert ein solches Projekt also nicht. Wichtig ist nun vor allem, dass die Standortsuche schnell geht und ein Konsens in der Bürgerschaft da ist. Denn eines ist klar, das Documenta-Institut wollen alle in Kassel, die sich ja selbst den Beinamen Documenta-Stadt gegeben hat. Ich persönlich plädiere übrigens für einen Standort in der wachsenden Nordstadt. beispielsweise nicht weit weg vom Halit-Josgat-Platz, dem Ort, der nach dem Kasseler Opfer des NSU-Mordes von 2006 benannt ist. Auf einem Friedhof ganz in der Nähe liegt Philipp Scheidemann, der Sozialdemokrat, der am 9. November 1918 von einem Balkon des Reichstagsgebäudes in Berlin die Republik ausrief. Das Dokumenta-Institut, das ja auch maßgeblich historisch arbeiten und zunächst die Verstrickung einiger Dokumenta-Gründer in den Nationalsozialismus aufarbeiten soll, hätte hier wichtige Anknüpfungspunkte. Deshalb auf in die Nordstadt, Heinsbude. Dort ist der Konsens mit der Bürgerschaft sicher leichter herzustellen. Und dann bauen, möglichst schnell.
Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau kommentierte, worüber die Zeitungsfeuilletons berichten. Das fasst jetzt Tobias Wenzel zusammen.
Von der Wut des Überlebenden bis zum Missmut des Kastenbrots reichen die Themen in den Feuilletons vom Mittwoch. Das kommerzielle Londoner Bridge Theatre habe sich in der britischen Hauptstadt zuerst aus dem Lockdown gewagt, und zwar mit einem Monolog, berichtet Gina Thomas in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In Beat the Devil trage Ralph Fiennes die Schimpfkanonade des Dramatikers David Hare vor. Hares Monolog paart eine bis ins kleinste physische Detail gehende Chronik seiner eigenen Erkrankung an Covid-19 im März mit einer bitterbösen Betrachtung der Handhabung der Pandemie durch die Regierung von Boris Johnson, schreibt die Großbritannien-Korrespondentin. Hare habe sich besonders darüber aufgeregt, dass im Zusammenhang mit dem Kabinett wiederholt das englische Wort für mittelmäßig gebraucht worden sei. In den Worten von Gina Thomas: Man tue dem Begriff mediocre Gewalt an, indem man Inkompetenz mit Mittelmaß gleichsetze, schnaubt Hare. Nach seiner Genesung gesteht er, nicht vom Überlebensschuldsyndrom befallen zu sein, sondern von der Wut des Überlebenden. Über die Obsession der Kaiserfahnen schwenkenden Reichsliebhaber denkt Dirk Schümer in der Welt nach. Die panischen Reaktionen der politischen Klasse nach dem vermeintlichen Sturm böser Fahnenjunker auf den Bundes im leider immer noch sogenannten Reichstag allerdings beweisen, dass vom Zweiten genau wie vom Dritten Reich der Deutschen samt allen Symbolen heute am besten die Finger zu lassen sind. Wollte da etwa am Wochenende in Berlin irgendwer den ollen Kaiser Wilhelm, aber ohne Maske, wiederhaben? Die Verwahrlosung der Demokratie, eine Überschrift in der Süddeutschen, passt dazu. Die Zeitung druckt die Rede ab, die der Politikwissenschaftler und Philosoph Rainer Forst an diesem Mittwoch in der Frankfurter Paulskirche hält. Die Verwahrlosung der Demokratie, sagt Forst, ist etwas anderes als das Verkümmernlassen einer Pflanze. Sie ist eine Selbstvernachlässigung, denn Subjekt und Objekt davon sind wir selbst. Wir achten nicht mehr genug auf die spezifisch demokratische Form unserer politischen Ordnung, aber auch unseres gesellschaftlichen Lebens, denn die Demokratie ist nicht nur eine Staats-, sondern auch eine Lebensform. Sie ist zuallererst eine Denkform, denn sie erfordert eine bestimmte Haltung zu sich und anderen. Oft hätten wir es mit einem sehr verbreiteten, aber falsch verstandenen Demokratieverständnis zu tun, etwa wenn Menschen ausgegrenzt würden. Wie lange noch müssen sich Menschen mit türkischstämmigen Namen in deutschen Amtsstuben und Firmen wegducken, wenn sie einen Anspruch haben? Fragt Rainer Forst und fährt fort. Und wer sich die Exzesse der Brutalität vergegenwärtigt, die aus dem Umfeld vermeintlich patriotisch Gesinnter auf Asylsuchende oder einfach Ausländer zielen, der versteht, wieso Thomas Mann 1945 den Deutschen eine ungute Tradition der völkischen Rüpeldemokratie bescheinigt, aufbauend auf dem Missverständnis, Freiheit heiße, das Recht zu haben, deutsch zu sein, nur deutsch und nichts anderes. Brot bewahre, ruft Adrian Schulz in der Tageszeitung aus und feiert den 20. Geburtstag des misanthropischen und missmutigen Kastenbrots Bernd. Am 2. September 2000 hatte Bernd das Brot seinen ersten Auftritt im Kinderfernsehsender Kika. Die von einem Puppenspieler bewegte Brotfigur hat jedenfalls dem Journalisten Adrian Schulz die Kindheit etwas kurzweiliger erscheinen lassen. Obwohl oder weil Bernd das Brot das Antisoziale im Fernsehzeitalter verkörpert habe. Statt in irgendeinem Kellerloch einsam verborgen zu schmollen, will er nur in Ruhe lauwarme Mehlsuppe in seiner Wohnung trinken und dabei fernsehen, nämlich den Bahnstreckenkanal.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.